die Verse 11 bis 14. Und jeder Priester steht, Vers 12, aber er setzte sich. Die Priester stehen und dienen, leisten Dienst Tag für Tag und bringen dieselben Opfer vielmals dar. Stehen steht ein Zeichen von ständigem Dienst. Er hat seinen Dienst getan. Der Dienst ist fertig, weil alles getan war. Und er durfte sich setzen. Und sein Setzen ist ein Zeichen, dass das Werk vollbracht ist, dass das Opfer gültig war, dass keine Opfer mehr notwendig sind. Da sehen wir den Kontrast. Die stehenden Priester konnten Sünden nie wegnehmen mit ihren Opfern. Aber sein Opfer hat Sünde wirklich weggenommen, sodass er sich für immer zur Rechten Gottes setzen darf. Im Weiteren darauf wartend, das Übrige, das jetzt noch kommt, ist nicht ein Opfer mehr, sondern ein Warten, bis alle seine Feinde ihm zu Füßen liegen. Die einen freiwillig, wie wir, die anderen unter Zwang, das kommt noch. Aber alles muss ihm zu Füßen gelegt werden. Denn mit einer Darbringung hat er für immer vollendet, die, die geheiligt werden. Übrigens, zu der Wortstellung von für immer gibt es eine sehr gute Abhandlung. Man kann in der Übersetzung für immer an zwei verschiedenen Stellen im Satz hinstellen. Beides passt zum griechischen Text. Aber wenn man nach dem Zusammenhang jetzt wählen sollte, dann passt es besser etwas später. Das heißt, er hat sich für immer gesetzt. Er sitzt also für immer, weil das Opfer fertig ist. Mir hat geholfen an dieser Stelle eine Abhandlung über diese Frage in der Handreichung, der Handreichungsserie, herausgegeben von Bruder Bühne im CLV. Dort hat es zu dieser Stelle eine sehr gute ausführliche Betrachtung, sehr nüchtern, sehr abgerundet, sehr gute Abhandlung zu empfehlen. Ist die Handreichung bekannt? Nicht? Nicht ein Blatt in diesem Fall, sondern eine Serie von Büchern. Vielleicht zum Anfang dieses Jahrhunderts, das die Serie geht vielleicht von 1913 bis in die 20er, vielleicht so 28, oder ist es sogar in die 30er Jahren. Das war ein schriftliches Gespräch, geführt von einer besonderen Person, die wohl ein Blatt herausgab. Und nun durfte man Fragen einsenden. Und diese Fragen wurden offenbar verschiedenen Brüdern zugeschickt. Und man durfte dazu Stellung nehmen. Und dann werden die verschiedenen, die stimmen nicht immer überein. Die Brüder sind sich nicht immer einig über die Auslegung. Aber das sind wertvolle Beiträge. Und manchmal gibt er noch, vielleicht oft, gibt der Schriftleiter seine Bemerkung dazu. Er hat sehr gute Beiträge selbst. Und wenn man diese Beiträge liest, dann kann einem das helfen in dem Verständnis von Texten. Ich glaube, ein Band ist dann Inhaltsverzeichnis, danke. Ja. Heißt doch Handreichung, oder?
Ja,
Handreichung. Bei Bühne, also CLV, zu bekommen. Und noch zu Vers 14. Mit einer Darbringung hat er für immer vollendet. Übrigens, in einem solchen Werk oder in einer solchen Serie ist es klar, dass die typische Brüdertheologie früher später zur Geltung kommt. Das kann man natürlich überlesen, wenn man will. Man kann sich natürlich damit bekannt machen. Aber nicht alles ist zu empfehlen. Aber diese Handreichung ist vornehmlich Stellungnahme zu Texten. Die zwei Zeitformen unseres Heils. Wir sind geheiligt in dem Opfer Jesu Christi. Gott hat Jesus zum Ziel gebracht, vollendet, das heißt zum Ziel gebracht durch Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt. Nun ist das Heil vollendet und wir mit Christus gleichsam. Und doch, wenn wir das Heil annehmen, sind wir Unterwegsseiende. Also das soll nicht als Widerspruch aufgefasst werden. Das war Abschnitt I. Jetzt der Abschnitt K. Entsprechende Aufforderungen. Dies ist der letzte Abschnitt im ersten Teil des Briefes, in dem Jesus Christus ganz besonders als Hoherpriester dargestellt wird. Verse 19 bis 39, also der Rest dieses Kapitels und der Rest dieses Teils. Entsprechende Aufforderungen also, das heißt Aufforderungen, die dem bisherigen Lehrteil entsprechen. Da hat es dann verschiedene Aufforderungen. Wir beobachten oder wir beachten die Sätze da, die Imperativsätze, ja. Zum Beispiel am Anfang, Vers 19, lasst uns hinzutreten. Und so geht man durch den Text und sammelt diese Aufforderung und bespricht sie. Das ist die erste Aufforderung, lasst uns hinzutreten. Eigentlich haben wir nur zwei grundsätzliche. Die zweite Aufforderung, die wir in Vers 23 haben, unter Arabisch 2 wäre das dann, lasst uns festhalten, die geht bis zum Ende des Kapitels. Aber die wird von verschiedenen Seiten besprochen. Aber es geht immer noch bis zum Ende des Kapitels um diese eine Aufforderung. Lasst uns festhalten. Also wir haben zwei Aufforderungen, die besprochen werden. Arabisch 1, lasst uns fest, oder lasst uns hinzutreten, 19 bis 22, und lasst uns festhalten, und Arabisch 2, Verse 23 bis 39. In diesem Teil oder in diesem Abschnitt will ich auf die letzten Verse noch etwas zu sprechen kommen. Verse 35 bis 39, wo wir eine Aufforderung haben, die zu dieser allgemeinen Lasst uns festhalten gehört. Lasst uns festhalten wird hier besprochen unter der Aufforderung, werft eure Freimütigkeit nicht hinweg oder nicht weg. Dieser Text hat zwei Gedankenlinien. Wir wollen diesen zwei Gedankenlinien einmal verfolgen durch den Text. Die erste, die durch den ganzen Text geht, von 35 bis 39, die erste Gedankenlinie lautet, was heißt es, die Freimütigkeit nicht wegzuwerfen? Was heißt das? Was ist es um diese Freimütigkeit und ihr Wegwerfen? Wir lesen, ich mache das so, dass ich den ersten Begriff in einem Gedankengang einmal unterstreiche mit Bleistift. Und wenn ich merke, ein zweiter irgendwo in dem nächsten Teil des Textes ist mit dem verwandt, beziehungsweise ist die Fortsetzung von dem, kann ich den unterstreichen und einfach mit Bleistift eine Linie durchziehen. Und so habe ich zwei Linien durch den Text gezogen. Zwei Arten von Begriffen laufen parallel oder diese Gedanken werden einander gegenübergestellt. So ergibt sich eine andere Form der Textbesprechung. Normalerweise gehen wir so schichtweise durch, ja, Punkt für Punkt, Unterpunkt. Aber in diesem Fall, manchmal müssen wir parallele Linien ziehen, weil der Text anders strukturiert ist, ist anders aufgebaut. Also Vers 35. Werft also eure Freimütigkeit nicht weg. Also Freimütigkeit ist der Begriff, mit dem wir beginnen. Welche eine große Belohnung hat, denn ihr habt Ausdauer nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Freimütigkeit, Wille Gottes. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Und wenn wir den tun, der Wille Gottes ist es, dass ich freimütig festhalte, dass ich nach Vers 23 an das Bekenntnis festhalte und nicht die Freimütigkeit wegwerfe. Nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihr die Verheißung davontragt. Denn noch ein weniges, wie sehe. Hier habe ich den Text etwas geändert. Er ist eigentlich sehr komprimiert. Man kann es so übersetzen, ein sehr, sehr weniges. Aber wenn man jetzt die Wucht des Textes mitkriegen will, dann kann man es so sagen, ein weniges, wie sehe weniges. Ausrufezeichen. Das heißt nicht, wie manche Ausleger sagen, die eigentlich nicht Ausleger sind an dieser Stelle, sondern Hineinleger, dass die ersten Apostel und Verfasser biblischer Texte sich geirrt hätten in der Frage, wann Jesus zurückkehren würde. Das ist ja ein bekanntes Problem. Vielleicht nicht in den Kreisen, die aus der Sowjetunion kamen. Hier im Westen war es immer wieder ein Thema, weil hier die liberale Theologie so furchtbar hauste. Und ein solches Thema gehört dazu. Man braucht ja immer wieder neues Brennholz, um diese Bewegung am Brennen zu halten. Und so war dieses so ein Fight, den man dann reingeworfen hat. Ein Holzscheit, den man reingeworfen hat. Die Apostel hätten sich geirrt. Ja. Also Jesus hätte gesagt, ich komme bald. Ja. Und dann sind sie aber gestorben. Sie dachten, er würde zu ihrer Lebzeit kommen. Jetzt sind sie aber gestorben. Und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Im Übrigen hätten sie ihr Neues Testament bis zu Ende lesen sollen. Ja. Dann hätten sie Petrus angetroffen, der sagt, es kommt genau wie es, ja, ist genau so gekommen, wie er sagte. Die Leute werden spotten und sagen, ja, das ist noch nicht gekommen. Ja. Das hatte Petrus vorausgesehen. Übrigens, Petrus wusste, dass er sterben würde, bevor Jesus käme. Paulus wusste, er würde sterben, bevor Jesus käme. Die haben sich nicht geirrt. Die haben das auch den Leuten gesagt. Ja. Meine Zeit ist zu Ende, schreibt Timotheus. Ich bin ein Opfer, bald werde ich hingeopfert werden. Petrus sagt, ich werde mich in diese Hütte verlassen, bald ist es soweit. Das sind Propheten, die wissen. Umgekehrt, Jesus hat sehr stark angedeutet, es wird noch eine lange Zeit dauern. Wenn die Hochzeit da ist, dann wird der Bräutigam abends oder im Verlauf des Tages vielleicht erwartet. Aber Jesus sagt, der verzögert und kommt nicht erst bis Mitternacht etwa, ja. Also es wird sehr stark angedeutet. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und forderte Rechenschaft von seinen Knechten. Matthäus 25. Ja. Und wie kommt jetzt der Hebräer-Schreiber darauf zu sagen, ein weniges, sehr weniges? Nun gehen wir zurück. Wovon hatte er gesprochen? Vers 25, 35 noch einmal. Werft also, Also, nun gehen wir zurück zu Vers 34. Denn auch mit meinen Banden hattet ihr Mitleid. Er war im Gefängnis gewesen. Und den Raub eurer Güter nahmt ihr mit Freude hin, in Kenntnis dessen, dass ihr bei euch selbst ein besseres Gut in den Himmel hattet und ein bleibendes. Also, ihr habt gelitten. Ihr weißt, was das heißt. Und es könnte noch schlimmer werden, denn bis aufs Blut habt ihr noch nicht gelitten. Kapitel 4, 12, Vers 4. Also, werft eure Freimütigkeit nicht weg. Haltet fest. Jemand hat in ein Gästebuch geschrieben, die Freimütigkeit nicht wegwerfen, die Sorgen wegwerfen. 1. Petrus 5, ja. Und so ein schöner Vers daraus gemacht, diese Zweig entgegenübergestellt. Manche von uns werfen unsere Freimütigkeit weg und behalten unsere Sorgen. Er sagt, es muss umgekehrt geschehen. Die Sorgen wegwerfen auf Jesus. Ja. Werft eure Sorgen auf ihn. Und die Freimütigkeit, den Glauben an Jesus festhalten, welche eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihr die Verheißung davontragt, die Verheißung des ewigen Lebens. Denn noch ein weniges, wie sehr weniges, leidet ihr? Paulus hat gesagt, unser Leiden ist nicht zu vergleichen, das ist ein Tropfen, nicht zu vergleichen in der Waagschale. Legen wir unsere Leiden auf die eine Seite und die Herrlichkeit auf die andere Seite, dann springt die linke Seite hoch. Ja. Es ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit. Der spricht von Gewicht. Das Gewicht des Leidens und von dem Gewicht der Herrlichkeit. Die zwei sind nicht zu vergleichen, sagt er. Im Vergleich zu der Zeitspanne des Leidens ist die Zeitspannung der Herrlichkeit, dass Jesus kommt und uns Herrlichkeit bringt, nicht zu vergleichen. Und wenn Jesus noch so lange wartet, das wird eine kurze Zeit des Leidens sein, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommt. Die wird ja ewig sein. Hier ist nicht notwendigerweise von der Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft gesprochen, sondern von der Zeit des Leidens. Nur wenig, nur wenig. Und wir können einen Punkt setzen nach weniges oder, wenn ich die alte Übersetzung habe, ein sehr, sehr weniges, da hatte ich Komma, man könnte einen Punkt setzen, das und weglassen und einen neuen Satz bilden, das ist wahrscheinlich besser. Der, der kommt, wird kommen. Und so fällt das Problem weg. Ja? Auf diese Weise fällt das Problem weg. Und weniges ist nicht eine Angabe der Zeit, oder wie lange noch Jesus warten wird, als ob es nur wenig Zeit wäre bis zur Wiederkunft. Wir lesen weiter, der, der kommt, wird kommen, früher oder später, und nicht säumen. Aber, und jetzt zitiert er aus Habakuk, der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und jetzt haben wir den dritten Begriff. Freimütigkeit, Vers 35. Das heißt, den Willen Gottes zu tun. Das heißt, Vers 38, Glauben zu leben, vom Glauben her, hier zu leben in der Zeit. Und wenn er zurückweicht, das ist das Gegenteil, nicht zurückweichen, Glauben halten, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Vergleichen wir Jesus, wer seine Seele verliert, meinetwegen, der wird sie finden, besitzen. Am Ende wird er sie haben und nicht verloren haben. Wer bereit ist, sie zu verlieren, wer seine Seele hier festhalten will und für sein Leben, seine Seele, für das diesseitige Leben will, der wird sie verlieren. Das ist die eine Linie, festhalten im Glauben, den Willen Gottes tun. Er will, dass wir bei ihm bleiben. Die andere Linie. Die Belohnung. Werft also eure Freimütigkeit nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Wenn wir hier aushalten, kommt die Belohnung. Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, ihr die Verheißung davontragt. Die Belohnung ist die Verheißung, von der er in diesem Brief immer wieder gesprochen hat oder spricht. Denn noch ein weniges, wie sehr weniges. Der kommt, wird kommen und nicht säumen. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Und wenn sie nicht zurückweicht, was dann? Dann hat er wohlgefallen an ihr. Also wohlgefallen gehört jetzt in die Belohnungslinie. Es lohnt sich, die Treue zu halten. Es lohnt sich, festzuhalten nach Vers 23. Es lohnt sich, die Freimütigkeit nicht wegzuwerfen, den Willen Gottes zu tun, auszuharren, Ausdauer zu halten, damit wir sein Wohlgefallen hören. Wohl, du Treue wie heißt es? Frommer. Ei, du fromme, sagt Luther ja, ei, du fromme und getreuer Knecht. Im Grundtext wohl getan, ja, wohl dir, ei, du fromme und getreuer Knecht. Aber wir ist hier betont, aber wir sind nicht solche Leute, die zurückweichen. Wir wollen bleiben, ja. Ihr Leser, bitte, bleibt dabei und ich auch. Wir sind nicht solche, die abweichen, die zurückweichen, die abgleiten, Kapitel 2, die abfallen, Kapitel 6. Aber wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens zum Gewinnen der Seele. Gewinnen. Belohnung, Verheißung, Wohlgefallen, Gewinn. Das ist die Zukunft derer, die die andere Linie durchziehen. Kapitel 11. Mit Kapitel 11 können wir einen zweiten Teil des Briefes feststellen. Das wäre Römisch 2. Römisch 2. Das soll nicht heißen, dass der Schreiber nun ein anderes Thema oder einen anderen Brief schreiben wollte. Nein, der Brief ist eine organische Einheit. Aber wir werden gleich sehen, dass hier doch ein neuer Blickwinkel kommt. Römisch 2. Der Schreiber schildert nun in diesem Kapitel, es ist ein längeres, den Glauben, der die Treue hält. Bis anhin ging es hauptsächlich um die Frage, warum die Treue halten. Also Gründe und Aufforderungen zur Treue im Glauben. Warum die Treue halten und dann immer wieder Aufforderungen dazu. Jetzt haben wir nicht mehr eine solche Art des Schreibens. Wir haben einen anderen Stil oder eine andere Art der Darstellung. Hier schildert er den Glauben. Hier bekommen wir den Glauben, von dem bis anhin die Rede war, jetzt vorgezeichnet in Form von biografischen Bildern, nachdem natürlich die Einleitung fertig ist. Er schildert den Glauben sehr stark, besonders biografisch, der die Treue hält. Groß A. Wäre Einleitendes. Dieses Kapitel weicht in seiner Art in starkem Maße ab von den bisherigen Kapiteln, in welchen Jesus Christus, Sohn und Mittler Gottes, im Vordergrund stand. Was dürfte zu diesem Kapitel Anlass gegeben haben? Arabisch 1, Punkt. Anlass zu diesem Kapitel dürfte zunächst einmal das Ende von Kapitel 10 gegeben haben. Die Verse 38 und 39. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Aber wir sind nicht des Zurückweichens, sondern zum Verderben, sondern des Glaubens. Das heißt, wir sind des Glaubens zum Gewinnen der Seele als Besitz. Und nun will er diesen Glauben, dieses so Art einen Schlusssatz des ersten Teiles. Nun geht er über zur Schilderung dieses Glaubens, zu dem er aufgerufen hat und den er begründet hat. Jetzt schildert er ihn. Also das Ende von Kapitel 10 dürfte unmittelbarer Anlass zu diesem Kapitel geben. Aber es gibt noch einen zweiten, Arabisch 2, Punkt. Anlass dürfte sein, der Wunsch zu zeigen, dass es bereits im Alten Testament ums Glauben ging. Wenn die Leser also stark im Alten Testament haften geblieben sind, gut, sagt der Schreiber, ich hole euch ab, ich gehe mit euch ins Alte Testament. Und jetzt will ich euch zeigen, dass das, wozu ich euch jetzt aufgerufen habe, trotz der Unsichtbarkeit oder während einer Unsichtbarkeit dennoch zu glauben, das war schon im Alten Testament da. Jene haben nicht so viel gesehen, wie ihr denkt, dass sie sahen. Die haben nicht immer von dem einen vordergründigen oder sichtbaren oder hörbaren Gottesdienst gehabt. Auch die hatten eine Verheißung, die sie nicht gesehen haben. Auch sie hatten sehr viel, das sie nicht gesehen haben. Und sie mussten einfach rechnen mit dem Wort Gottes, mit nacktem Glauben ihren Weg ziehen. Das schildert er jetzt. Er macht ihnen Mut. Der Wunsch zu zeigen, dass es bereits im Alten Testament einfach um das Glauben ging. Kapitel 11 ist einer der stärksten Beweise dafür, dass wir das Alte Testament nicht zu stark vom Neuen trennen dürfen oder das Neue vom Alten. Die Frage der Kontinuität bzw. der Diskontinuität ist ja eine alte Frage, das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Und Christen haben das Maß an Durchziehendem oder das Maß von Unterschiedlichem immer wieder verschieden betrachtet, aufgefasst. Es gilt, sich damit zu befassen und sich zu fragen, in welchem Maße zieht sich ein Gedanke durch Altes und Neuen Testament hindurch und in welchem Maße löst das Neue Testament das Alte ab und haben wir jetzt etwas Neues. Manchmal ist eine zu starke Zäsur da, ein zu starker Schnitt, manchmal zu wenig. Ja. Erstaunlich ist, dass selbst in Kreisen, die eine starke Zäsur machen, dann plötzlich man merkt, wie man zurückgreift ins Alte Testament, das habe ich in Russland erlebt, plötzlich stehe ich vor einer Auffassung des Amtes, das voll aus dem Alten Testament kommt. Da geht man zurück zu jenen Bildern und dann sage ich mir, Moment einmal, die Form des Dienstes, die ist doch anders geworden, ja. Aber dann hielt der Bruder, der die Sache leitete, doch erst für angemessen, da etwas die Gemüter zu beruhigen und dann weiterzugehen. Der Bruder hat eine andere Erkenntnis, so ungefähr hieß es dann, ja. Nun, mit dem Wort kann man sich auch befassen. Was ist deine Erkenntnis? Arabisch 3. Anlass könnte auch gegeben haben, der Wunsch, den Lesern durch diese Zeugnisse Mut zum Treubleiben zu machen. Es geht ja im ganzen Brief um das Treubleiben. Und er dürfte gewünscht haben, den Lesern durch diese Zeugnisse von Männern und Frauen, die ihnen ja bekannt sind, Mut zu machen, treu zu bleiben im Glauben. Und viertens, arabisch 4 Punkt. Darüber hinaus dient das Kapitel als ausgezeichnete Vorbereitung auf den letzten Teil des Briefes. Wir sehen also eine Kontinuität. Kapitel 11 ist eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Kapitel 12 und 13, nämlich auf die Frage, wie man denn die Treue halten kann. Das ist auch das Thema der Kapitel 12 und 13. Und Kapitel 11 ist nicht nur eine Hilfe als Ergänzung für Kapitel 1 bis 10, sondern eine gute Vorbereitung auf die Kapitel 12 und 13. So hat es einen schönen Platz als Brücke zwischen diesen zwei Teilen des Briefes. Wir lesen die Verse 1 bis 4. Es ist aber der Glaube die Substanz. Wir treffen hier ein Wort an, das nicht leicht ist zu übersetzen. Und an dieser Stelle habe ich einige Möglichkeiten hinzugefügt. Also ich hatte im Vorwort gesagt, dass es eine etwas ausgedehnte Übersetzung sei. Das heißt, ich wollte verschiedene Schattierungen von Bedeutungen aufzeigen, damit es dem Leser, der forschen will in der Schrift, eine Hilfe sein kann, die Begriffe besser zu verstehen. Und hier haben wir einen solchen Begriff. Es ist aber Glaube, ohne Artikel, die Substanz des Gehofften. Das heißt, die Gewissheit von Gehofftem oder das Vorwegnehmen von Gehofftem. Wenn der Vater dem Jungen von 4, 5 Jahren etwas verspricht, ja, er sagt, ich muss wegfahren, sagt er. Nein, sagt der Junge, nicht. Wie oft habe ich das erlebt? Das ist schmerzlich. Aber man meint, wegfahren zu müssen. Aber jetzt will der Vater den Sohn trösten. Und er sagt, ich bring dir etwas. Ja? Wenn du artig bist und auf die Mama hörst, ich bring dir etwas. Aha. Nun ja, jetzt, das gefällt ihm schon. Ja, aber der Papa muss aufbleiben. Ja, jetzt möchte er beides haben. Was der Vater verspricht, nein, ich fahre weg, aber ich bring dir etwas. Ja. Wenn du auf die Mama hörst und ihr Freude machst, ich bring dir etwas. Dann werde ich auch Freude haben. Gut. Das ist jetzt ein Versprechen. Der Vater sagt, ich komme zurück. In 3 Tagen bin ich wieder da. Und jetzt hält er Ausschau, er stellt sich darauf ein. Der Vater hat gesagt, in 3 Tagen. Einmal schlafen gehen, noch einmal schlafen gehen, ja, und dann noch einmal. Und dann kommt er. Er stellt sich ganz darauf ein. Je mehr er den Vater liebt, je mehr sind die 3 Tage ganz von dieser Hoffnung geprägt, nicht wahr? Und der Vater hatte gesagt, wenn du auch auf die Mama hörst und ihr Freude machst. Und jetzt bemüht er sich ständig, ja, das kommt, er bringt ja etwas mit, ja, das zieht. Jetzt stellt er sich ein, und der Junge war noch nie so artig, nicht wahr? Als in diesen 3 Tagen. So ist es mit uns. Das Vorwegnehmen, wir rechnen damit, ja, wie wenn es jetzt schon da wäre. Das Versprechen ist vollkommen solide für den Jungen. Er vertraut dem Vater, das trifft ein, der kommt in 3 Tagen und er bringt sein Geschenk mit sich. Die Gewissheit, das Vorwegnehmen, die Substanz des Gehofften, das Überführtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Der Junge hat keinen Beweis, aber er hat Geschichte. Er ist 4 oder 5 Jahre alt. In diesen 4 oder 5 Jahren alt. In 5 Jahren hat er seinen Vater erlebt als einen, der sein Wort hält. Das heißt, aufgrund davon glaubt er jetzt und rechnet er damit. Ja? Und so auch wir. Wir sehen in der Schrift, Gott hält sein Wort. Da hat er versprochen, da ist es eingetroffen. Da hat er versprochen, da ist es eingetroffen. Und dann merken wir, auch wir erleben das. Gott hat versprochen, dies zu tun, das habe ich auch erlebt. Ja? Da hat er das versprochen, das habe ich auch schon erlebt. Dann hören wir Zeugnisse von anderen, wie der Herr treu gewesen ist in ihnen. Und das nährt immer wieder unseren Glauben. Die Geschichte ist das Gesehene, das Erfahrene. Und das nährt unseren Glauben. Und jetzt können wir was tun? Jetzt können wir den Glauben ausüben, von dem man immer wieder spricht. Glauben heißt, nicht zu sehen. Ja, das ist aber nicht wahr. Nur ein Teil des Glaubens. Die Glaube hat eine Geschichte, eine Linie. Und wir können einen Strich ziehen durch diese Linie. Vergangenheit, Zukunft. Vergangenheit, man hat erlebt. Gott hat tausendmal, vielfach seine Treue unter Beweis gesetzt. Ja? Wir haben also konkrete Beweise dafür, dass Gott sein Wort hält. Jesus ist auferstanden, er hat nicht nur mitgeteilt. Er ist nicht nur auferstanden und dann verschwunden, niemand hat ihn gesehen. Und dann lässt er mitteilen durch einen Engel, wisst ihr, der Herr Jesus ist auferstanden. Er fordert nicht so Blindlingsglauben. Nein, er begegnet den Leuten, zeigt sich, schaut an hier, habt ihr etwas zu essen? Und dann isst er. Er beweist das. Ja, und Thomas? Auch Thomas hatte Geschichte. Es ging nicht um das Glauben, dass Jesus auferstanden sei, letztlich. Es ging um seinen Glauben an seine Kollegen. Er hat ihnen nicht geglaubt. Er musste nicht selbst erleben. Innerhalb des Jüngerkreises bereitet Jesus uns vor. Denn was dort geschieht, wird später immer wieder geschehen. Viele werden, das sind auch Jünger Jesu, aber die werden nicht das Privileg haben, den Auferstandenen zu sehen. Die sind angewiesen auf den Bericht anderer Jünger. Das fängt schon hier an. Hatte Thomas einen Grund, Petrus, Johannes, Nathanael, Matthäus, Judas und wie sie alle hießen haben, es waren ja zwei Judas, nicht zu glauben, wenn sie sagten, Jesus sei auferstanden? Nein, hatte keinen Grund. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was glauben, was sie gehört, auf zuverlässigen Bericht, ja? Wort Gottes, in diesem Fall. Wir glauben Wort Gottes. Und das ist unter Beweis gestellt. Und dann sollen wir glauben, auch wenn wir nicht sehen. Also zurück zu unserer Linie. Es gibt also Beweise in der Geschichte des Glaubens. Gott hat in der Geschichte immer wieder Beweise gegeben. Und wir haben es auch erlebt schon. Und jetzt, weil Gott sich unter Beweis gestellt hat, als den Treuen herausgestellt hat. Jetzt können wir prolongieren bzw. verlängern. Ja. So leben wir überhaupt. Morgen Nachmittag, einige von euch vielleicht schon heute, setzen euch ins Auto, ihr setzt euch ins Auto und ihr fahrt auf die Straße. In der Hoffnung was? Dass ihr ankommt. Ja? Ihr glaubt. Warum? Ihr habt erlebt, wenn ihr euch ins Auto setztet und auf die Straße fuhrt, bis jetzt wart ihr am Leben geblieben. Ihr könnt es nicht beweisen, aber ihr setzt doch ein gewisses Maß an Vertrauen, dass das Auto seinen Dienst tun wird und dass die anderen nicht zu verrückt sind auf der Straße und dass sie irgendwie durchkommen, ja? Ja? Sie setzen ein Maß an Vertrauen in Auto und Fahrer, andere Fahrer auf der Straße. Das heißt, aufgrund der Vergangenheit handeln wir in die Zukunft hinein. Das tut jeder Mensch. Niemand kann alles beweisen, bevor er es erlebt. Niemand. Es ist ganz in Ordnung, wenn die Schrift Glauben von uns erwartet. Das verlangt jeder. Kann denn das Kind in der Schule beweisen, dass es ein Australien gibt? Der Lehrer, die Lehrerin in der Schule sagt es. Und da sieht es ein Bild davon. Aber wie will es das wissen, ja? Muss es jetzt selbst die Reise machen? Und wenn es dahin kommt, wie weiß es, dass das Australien ist? Ja, die sagen das alles. Ja, die sagen es. Wir leben vom Vertrauen. Das ist das Leben. So hat Gott uns geschaffen. Also, manchmal sind wir mehr gefordert, manchmal weniger, das stimmt. Aber es ist immer so. Die Sache mit Gott ist nicht so außergewöhnlich. Nicht so außergewöhnlich. Er hat beide Welten geschaffen, die geistliche und die irdische. Es ist aber der Glaube, die Substanz, die Gewissheit, das Vorwegnehmen des Gehofften, das Überführtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Denn in diesem wurde den Älteren Zeugnis abgelegt. Und wo ist das Zeugnis? Wie? Es wird kommen, genau. In der Bibel. Es kommt jetzt. Und was tut er? Er greift ja zurück zum Alten Testament. Einiges, was er hier sagt, wird das Alte Testament ergänzen. Und wiederum hat er nicht alles gesagt, was im Alten Testament steht. Also das Alte Testament ergänzt diese Geschichte und dieses ergänzt das Alte Testament. Aber die Schrift ist das Zeugnis von Menschen, die Gott geglaubt haben. Und wir sollen Mut fassen. Übrigens helfen auch gute christliche Biografien. Uns wird geraten, solche zur Hand zu ziehen. Gute Berichte von Menschen, die wirklich geglaubt, im Glauben gelebt haben, für Christus gelebt haben, Missionsberichte, Evangelisten und so weiter, Erzählungen über Gottes Handeln und so weiter. Das macht Mut. Ja. Denn in diesem wurde den Älteren Zeugnis abgelegt. Gott hat schreiben lassen über den Glauben seiner Männer, seiner Glaubensmänner. Im Glauben vernehmen wir, dass die Welten mit ihren Zeiten, wieder dasselbe Wort, das wir in Kapitel 1 hatten, durch Ausspruch Gottes zugerichtet worden sind, so dass das Gesehene nicht aus dem in Erscheinung Tretenden geworden ist. Das ist eine eigenartige Formulierung. Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, es kam aus dem Nichts. Und in einem gewissen Sinne glaube ich das auch so. Aber eigentlich formuliert er das anders. Aber es Materie gab es sicherlich nicht bis dahin, sodass schon aus, gleichsam aus Nichts das Seiende hervorgerufen ist. Vers 4. Im Glauben brachte Abel Gott ein Opfer dar, das mehr war denn Kains, durch welchen ihm bezeugt wurde. Welchen ist Akkusativ? Männlich. Akkusativ wegen der Präposition durch. Aber welchen ist männlich? Könnte auch säcklich sein. In diesem Fall männlich. Und bezieht sich auf Glauben. Wir können so lesen. Im Glauben brachte Abel Gott ein Opfer dar. Welches Opfer mehr war denn Kains Opfer? Durch welchen Glauben ihm bezeugt wurde, und zwar von Gott, ein Gerechter zu sein. Denn Gott legte über seine Gaben Zeugnis ab. Gott hat Zeugnis abgelegt. Und dieses Zeugnis haben wir in der Schrift. Und durch ihn, durch diesen Glauben, redet er noch, weil er glaubte, hat er noch etwas zu sagen, nachdem er gestorben ist. Noch ein kleiner Hinweis, merken wir die Präposition durch, in dem kleinen Gefüge, durch welchen ihm bezeugt wurde. Streng genommen, das heißt, wenn wir das so nehmen, wie wir normalerweise durch auffassen, wie das in unserem Ohr klingt, dann würde das nicht so stimmen, durch welchen Glauben ihm bezeugt wurde. Nicht durch seinen Glauben wurde er bezeugt, sondern Gott war es, durch Gott kam das Zeugnis. Wir könnten auch übersetzen, aufgrund welchen, von welchem. Das heißt, aufgrund seines Glaubens oder weil er glaubte, hat Gott gehandelt. Wir haben, müssen einen Unterschied machen zwischen Abel und Gott. Abel hat geglaubt, Gott hat bezeugt. Wegen des Glaubens von Abel handelt Gott. Gott handelt in Reaktion auf Abels Vertrauen. Wir haben einen ähnlichen Gebrauch des Wortes durch, wie das in der Apostelgeschichte Kapitel 1, 21 der Fall ist, Vers 4. Sie sagten durch den Geist. Durch den Geist sagten Christen in Troas, war's, dass Paulus, oh, ist eine Flotte. Durch den Geist, heißt es, sagten sie zu Paulus, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Man vermutet hier sehr schnell eine Art Widerspruch oder ein Problem. Das kommt dadurch, dass wir nicht zur Genüge uns gewöhnt haben an biblische Sprache und nicht zur Genüge den Zusammenhang erforschen. Die Schrift ist immer harmonisch. Wir müssen nur etwas tiefer die Harmonie suchen. Dann kommt sie schon zum Vorschein. Eines muss klar sein. Paulus geht im Gehorsam gegen Gott nach Jerusalem. Gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Der Geist hat mich gebunden und nimmt mich mit und ich gehorche. Ich lasse mich nicht schleppen. Ja, aber es kommt Verfolgung. Macht mir nichts aus. Kapitel 20. Gebunden im Geist gehe ich. Ja, aber, kein aber, ich gehe. Andere Christen erfahren das auch durch den Geist. Der Geist offenbart sich in jener Zeit. Auch Agabus sagt das. Wenn du dorthin gehst, du wirst leiden müssen. Das weiß er. Ich weiß, ich werde leiden. Aber ich muss gehen. Das war ein Gehorsamsschritt für ihn. Und jetzt heißt es in Vers 4 auch in Kapitel 21, durch den Geist. Was heißt das? Aufgrund des Geistes. Wir müssen einen Unterschied machen, genau wie hier zwischen Abel und Gott. Hier ist Abel, hier ist Gott. Ja? Hier ist der Geist, hier sind die Christen. Durch den Geist, das ist eine Einheit, ein Geschehen. Der Geist sagt, es wird Leiden geben in Jerusalem. Er bereitet Paulus vor. Er kann sich darauf einstellen. Gott bereitet ihn vor. Er hilft ihm, damit er rechtzeitige Gnade bekommt. Er warnt ihn voraus. Nicht warnen, aber er informiert ihn voraus. Der Geist teilt das mit, hat das reichlich mitgeteilt. Paulus sagt selbst, überall in den Städten bekomme ich dies zu hören. Er war reichlich vorbereitet. Ja. Das heißt, der Geist teilt das den Christen mit und sie sollten eigentlich beten. Sie sollten eigentlich Paulus Mut machen, nicht wahr? Das tun sie aber nicht. Aber aufgrund dieser Offenbarungen sagen jetzt einige Christen, Gott sagt, du wirst leiden müssen, aber du solltest dann musst du aus dem Weg gehen, ja? Nein, sagt er, wenn Gott sagt, ich werde leiden, dann werde ich leiden, dann muss ich dahin gehen. Ja? Anders, ja, das ist anders. Ich werde leiden, gut, dann werde ich also leiden, das ist Prophetie. So hat Agabus auch dann später gesagt. Wer, der diesen Gurt trägt, dem wird dieses geschehen. Also dann wird's geschehen. Und wenn ich weglaufe, dann laufe ich doch der Weissagung Gottes zuwider. Nein, er fasst das anders auf. Durch den Geist heißt nicht, dass das Zweite, was sie sagten, auch vom Geist war. Das heißt nur, dass was der Geist gesagt hatte, für sie als Anlass genommen wurde, zu warnen. Aber die Warnung, nicht zu ziehen, kam nicht vom Geist. Nur die Information, dass er leiden werde. Ja. Abel bringt sein Opfer. Er glaubt. Das ist sein Teil. Und da hört's auf. Das Zeugnis, das tut Gott von sich aus. aufgrund seines Glaubens sagt Gott Ja dazu und berichtet das weiter, gibt es weiter. Das ist Gottes Reaktion, in diesem Fall eine gute Reaktion, eine richtige. Wir haben also Formulierungen, das ist übrigens ein Teil, das oder ein Gebiet, das zur Bibliologie, zur Lehre von der Schrift, als Wesen der Schrift, zur Lehre vom Wesen der Schrift gehört, nämlich, dass die Schrift manchmal Formulierungen hat und sehr oft Formulierungen hat, die in unserem Ohr etwas anders klingen als normal. Aber eigentlich ist ja das nichts Neues. Das haben wir auch in der deutschen Sprache. Ja? Bitte. Im Tempel da. Ja. 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 Das ist für mich eine schwierige Stelle. Wir wollen nicht sagen, dass Paulus nie Fehler macht. Das könnte sein. Ja. Ich weiß nicht, ob die Schrift uns da eine Antwort gibt. Man hat fast den Eindruck, als ob er da vielleicht zu weit ging. Aber ich möchte es nicht ohne Grund tun. Es ist eine schwere Frage, inwiefern durften die ersten Christen sich noch unter das Gesetz, beziehungsweise die Riten des Gesetzes mitmachen, in welchem Sinne haben sie Opfer gebracht? Ja. Ja. Das ist nicht so schlimm, wie man zunächst, oder so schwierig, wie man zunächst denken könnte. Einerseits, was den Laien betrifft, wir als Laien können manchmal mehr verstehen, als wir uns zutrauen. Viele Christen, die fast keine Bildung hatten oder sehr wenig, sind zu sehr klaren Auffassungen der Heiligen Schrift gekommen. Ich bin immer wieder überrascht, welche Kenntnisse zu Hause sind in Christen aus Gegenden, die verfolgt, in Verfolgung waren, wo sie keine Möglichkeiten hatten, viele Bücher zu haben und so weiter. Sie hatten die Bibel und wer die Bibel gelesen hat und studiert hat und verglichen hat, ich weiß nicht, welcher Bruder es war, hat mir erzählt, wie es im Gefängnis ja, zugehen konnte. Wenn man ein Testament hatte, dann konnten sie das vielleicht aufschlagen und lesen. Und dann lesen sie einen Abschnitt und dann sagt der eine, fragt einer, wie fassest du das auf? Und dann sagt er das, wie fassest du das auf? Und du. Das ist genau der mehr oder weniger der Vorgang, den wir früher in der Sonntagsschule gemacht haben. Wir durften unsere Gedanken mitteilen. Das war so ein Zusammentragen und dann versuchte man zu einem Konsens zu kommen. Und wenn das möglich ist, kann man zu guten Ergebnissen kommen. Zweitens, viele Christen machen sich die Mühe, Griechisch zu lernen. Und es gibt heute sehr einfache Hilfsbücher, mit denen man muss nicht viel Griechisch lernen, aber man kann dann schon mal diese Hilfsbücher gebrauchen und kommt dann ein Stück weiter wieder. Und der Heilige Geist ist da und kann uns helfen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite, was die Gelehrten betrifft, nicht alle Gelehrten sind so weise. Ja. Es ist eine Menge von Falschem und Unwissenschaftlichem, das da getrieben wird. Als ich in dieses Gebiet hineinkam, als ich an die Hochschule kam, dann gingen mir die Augen auf für was in diesen Kreisen geschieht. Einer schreibt vom anderen ab. Ja. Der eine sagt dieses, ja. Und der andere macht sich nicht die Mühe, das nochmal zu kontrollieren. Der schreibt das einfach ab. Und dann kann man so fast manchmal so ein Thema durchziehen durch die Bücher, ja. Der hat das von dem und der hat das dann wieder von dem und so weiter. Und wenn ich das selbst übersetze, auch die Übersetzungen, dann fällt mir auf, wie auch vielleicht einer vom anderen kopiert hat, ja. Und dann frage ich aber, was sagt der Text dann eigentlich? Ist das so richtig? Da muss man manchmal selbst studieren. Und es gibt auch Texte, Man sucht dann bei den Kommentaren, ja, was meint das denn eigentlich? Und dann merke ich, auch die Brüder waren genauso wie ich, die haben auch manchmal so einen Bogen gemacht um einen Text. Ja. Man muss sich ganz von Anfang anfangen. Und dann lehrt mich der Herr zu beten, Herr, und wie oft schon steht man vor einer Mauer und betet und betet. Und plötzlich kommt Licht. Das kann jeder von uns erleben. Ja. Aber es hilft, wenn man eine Menge von Übersetzungen hat. Es hilft schon, wenn man Kommentare hat und dann, wenn man kritisch ist. Ja. Aber eines können wir tun, auch bei den Gelehrten, können wir ihnen gleichsam über die Schulter gucken und sagen, Professor sowieso, wo haben Sie das her? Ja. Das wäre für mich eine gute Schule, als ich an der Hochschule war. Wenn ich dann referierte, da konnte man immer wieder, kamen immer wieder die Studenten. Die Studenten haben fast manchmal keinen Respekt vor dem Professor. Ja. Die widersprechen oder die stellen in Frage. Ich kann heute noch einen Studenten hören, der ist heute Dozent in Gießen. Vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht, aber er war. Und ich hatte etwas gesagt und hatte das abgeschrieben, glaube ich. Ich hatte abgeschrieben, ja, weil ich nicht Zeit hatte, jetzt meinte nicht Zeit zu haben, das alles selbst noch auszuarbeiten. Da hatte ich mir eine Dogmatik geholt und etwas da abgeschrieben. Hatte ich das weitergegeben. Und dann sagte Herr Professor, wo steht das geschrieben, was Sie sagen? Ja, da sitzt man da, steht man da. Ja. Und meine Frau sagt, die wusste dann schon, wenn ich dann nach Hause kam und dann schnell zur Bibliothek ging, dann war etwas gewesen. Ja. Ja. Ich habe viel von meinen Studenten gelernt. Ja. Ich möchte Mut machen, auf diese Weise. Ich möchte Mut machen. Aber andererseits müssen wir auch mit unbeantworteten Fragen leben. Und der Herr hat die Gemeinde so gebaut, der eine ist Lehrer, der andere ist Täter oder tut mir der Hand. Und wir ergänzen einander, ja. Und dazu sollen auch diese Tage dienen. Wenn einer etwas erarbeitet hat und das weitergibt, dann muss vielleicht nicht jeder dieselbe Arbeit machen.